Es war nicht so, als wäre dieses Selbstinterview von vornherein geplant gewesen. Und es war dann eher so eine Mischung aus genervt sein, Sarkasmus und ja, einfach die Art, wie ich bin. Und zack, wurde ich über Nacht zum Internetstar.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
Bruder, schlag den Ball ein!
Unser Podcast Eintracht vom Main, die 28. Folge. Ich fange aber an mit einem Aufruf an alle euch da draußen. Abonniert uns auf Spotify, auf unserer Eintracht-Seite und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast, auf Danny da Costa. Herzlich willkommen.
Hallo.
Danny, die Eintracht, zuletzt hast du wenig gespielt. Fangen wir gleich mit dem Unangenehmen an. Ich hoffe, das wird demnächst wieder anders sein. Jetzt zuletzt wieder im Kader. Unabhängig davon, wie geht's dir?
Unabhängig davon geht's mir gut. Also, ich denke mal, das Wichtigste gerade aktuell ist, dass man gesund ist, dass die Familie gesund ist. Und den Luxus habe ich zurzeit. Deshalb kann ich von daher sagen, dass es mir gut geht.
Der Luxus Gesundheit momentan in der Corona-Pandemie sicherlich der Fall. Wie verbringst du deine Zeit außerhalb vom Fußballplatz momentan? Du bist ja Vater geworden. Ich glaube, das können wir sagen. Wie sind die Nächte?
Ich würde sagen, tatsächlich richtig gut. Die meiste Zeit ist man natürlich damit beschäftigt, zu Hause ein bisschen den Kasper zu spielen und ja, ein Bespaßungsprogramm durchzuziehen, sobald man zu Hause ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach Hause kommt und erstmal komplett runterfährt. Das ist schon so, dass da die ein oder andere Aufgabe noch schon auf einen wartet.
Windel wechseln? Läuft das gut? Machst du das? Gerne? Ganz ehrlich.
Ich sag mal, es gibt Dinge, die macht man wahrscheinlich lieber, aber ich glaube, das trifft nicht nur auf mich zu. Aber ich drück mich nicht davor. Also es ist schon so, dass wenn ich merke, es wird wohl wieder Zeit für einen Windelwechsel, dann erkläre ich mich auch sehr, sehr bereitwillig dafür.
Sehr bereitwillig, Windeln zu wechseln. Das ist mir immer ein bisschen schwerer gefallen, muss ich sagen. Ja, aber gehört dazu. Wie ist es so als Vater? Also ich meine, das Leben, man sagt ja immer, es verändert sich kolossal. Ist das so?
Ich muss sagen, hat mich ja vorher, als ja meine Frau schwanger wurde, habe ich mich natürlich damit mal mit Spielern unterhalten, die schon Vater geworden sind. Und die ist aber die Antwort, es ist unglaublich, aber ich kann es dir nicht wirklich beschreiben. Und jetzt, wo ich es wirklich selber erlebe, muss ich schon sagen, es ist irgendwie, als würde man jeden Morgen ein neues Abenteuer starten, weil irgendwie jeden Tag was Neues dazukommt. Und ich finde es total aufregend und mir macht es einfach total Spaß, total Freude. Ich glaube, ich kann auch sagen, ich gehe in meiner Vaterrolle total auf.
Aber du fühlst dich wohl in Hessen, kann man so sagen, oder? Bist heimisch geworden. Du kommst ja, das muss man den Leuten draußen erklären, die es vielleicht nicht wissen. Du bist geboren am 13. Juli 1993 in Neuss. Echter Rheinländer, in Opladen, glaube ich, auch aufgewachsen oder in
also
Köln?
Aufgewachsen, dann in Köln-Hohlweide. Mhm. Und dann aufgrund des Fußballs dann und meiner Schullaufbahn nochmal für, ich glaube, 2 Jahre waren es dann, bin ich nach Leverkusen-Opladen gezogen.
Gut, dann ist man natürlich froh, wenn man nach Frankfurt oder nach Hessen darf. Aber nein, Spaß beiseite, trotzdem jetzt hier heimisch geworden, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich habe es wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal erwähnt. Also schon so, dass man hier wie eine neue Heimat dann einfach gefunden hat. Also klar, ist immer eine Aufgabe und erstmal ein Erlebnis, wenn man irgendwann wegzieht. Und man hofft dann natürlich, dass man sich da schnellstmöglich einlebt und auch schnell wohlfühlt. Aber ich glaube schon, dass ich sagen kann, in Hessen wirklich heimisch geworden zu sein.
Was macht Hessen so besonders für dich, außer dass du eine Hessin geheiratet hast?
Ja, das ist das Besondere an Hessen.
Die richtige Antwort. Checkpoint, zu Hause ist alles safe jetzt. Wenn der Podcast rauskommt, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen.
Glück gehabt. Nein, was macht Hessen so besonders? Ich glaube, gerade dadurch, dass ich eben sehr, sehr lange in Köln gelebt habe und in Köln war alles immer ziemlich laut und fröhlich. Und dann war es so, dass ich hier das Gefühl habe, es ist relativ ähnlich. Also es ist schon so, dass man jetzt speziell auch in Frankfurt einfach viele Kulturen und viele Nationen hat, die da aufeinandertreffen. Das war bei mir in der Gegend in Köln ähnlich. Und ich glaube, das hat es dann auch ein Stück weit, hat ein Stück weit dazu beigetragen, dass man sich hier sehr schnell heimisch gefühlt hat.
2017 bist du zu unserer Eintracht gekommen, am Anfang wenig gespielt, dann im Laufe der Saison, ich glaube, Timmy hatte sich verletzt, du hast dann eine Chance ergriffen, danach nicht mehr wegzudenken. Das erste Jahr bei der Eintracht, wie war das für dich, die 17-18er Saison? Was war das für ein Ankommen hier in Frankfurt?
Also erstmal sage ich, ich bin mit, wie man sich vorstellen kann, ich bin mit sehr, sehr viel Motivation hierher gekommen, weil das Jahr davor nicht ganz so einfach war für mich. Ich hatte ja meinen Schienbeinbruch gehabt und musste dann am Anfang der Saison mir noch Metallkörper aus dem Körper entfernen lassen. Das hat mich dann in Leverkusen erstmal eine gewisse Zeit außer Gefecht gesetzt und dann war es schwierig, da wieder auf Einsatzzeiten zu kommen. Dann habe ich mich relativ früh auch bewusst dafür entschieden, nach Frankfurt zu wechseln. Hatte damals dann auch sehr, sehr gute Gespräche im Vorfeld schon mit Niko Kovac und habe dann relativ schnell einfach entschieden, den Weg möchte ich gehen. Ich möchte in Frankfurt spielen, möchte unter Niko Kovac spielen. Und dann ist man hierher gekommen, war hoch motiviert und hat sich viel vorgenommen. Man wollte sich selbst einfach beweisen, so Bundesliga, hier komme ich. Und dann hat es, glaube ich, 2 Spieltage gedauert. Dann habe ich mich im Training erstmal verletzt. Also war nicht ganz so toll der Start. Ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Monate waren es dann am Ende, die ich dann raus war. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte dann, nachdem ich die ersten Trainingseinheiten wieder mitgemacht hatte, natürlich dann, wie soll man sagen, gleich wieder dieses Bedürfnis, ich wollte auf dem Platz, ich wollte unbedingt spielen und ich hatte dann viele Gespräche auch mit Nico, der mir einfach gesagt hat, hier, pass auf, du warst jetzt lange raus. Für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, erwarte ich halt eine gewisse Fitness und die kann man einfach nicht haben, wenn man 4 Monate in der Reha verbracht hatte. Deswegen musste ich mich da noch ein Stück weit gedulden und das weiß ich auch noch ziemlich genau, kam dann das letzte Spiel des Jahres im Jahr 2017 in Heidenheim, haben wir im Pokal dann gespielt und da bin ich dann, glaube ich, um die 100. Minute herum eingewechselt worden. Und konnte mich dann auch ganz gut dann einfügen, hab das Tor vorbereiten können, dass wir eine Runde weitergekommen sind. War dann für mich so, weil ich mit so die Initialzündung hier in Frankfurt, ich gesagt habe, okay, das war jetzt ein sehr, sehr guter Abschluss für dieses Jahr 2017, was vielleicht nicht so verlaufen ist, wie man sich das insgesamt vorgestellt hat. Aber mit dem Abschluss hatte ich einfach viel Kraft schöpfen können für das Jahr 2018. Und was danach dann kam, dass das dann auch wirklich so gut lief, dass man dann wirklich auf viele Einsatzminuten gekommen ist und das dann am Ende auch noch gekrönt hat mit dem Pokalsieg. Ich denke, so gut habe ich mir den Wechsel hierher damals noch nicht vorgestellt.
Ich erinnere mich noch natürlich sehr, sehr, sehr gut an den Moment, als dein Ball Ante Rebic erreicht hatte. Das ist ja eines der prägendsten Momente in der jüngeren Vereinsgeschichte. Weltklasse, diese Inszenierung dieses Angriffs. War da Glück dabei? Nee, ne? Es war genauso gewollt.
Tatsächlich, muss man sagen, ich glaube, es war eine Mischung von allem irgendwie, weil wir im Vorfeld viel darüber gesprochen hatten, dass die Bayern eben sehr, sehr hoch verteidigen und wir das ausnutzen wollen. Und ich glaube, Kevin hat es ja damals dann in einer relativ lustigen Art und Weise auf dem Balkon dann kundgetan, was unser Matchplan war. Aber es war schon so, dass Nico damals gesagt hat, wenn wir mal in eine Drucksituation kommen und den Ball gewinnen sollten, bevor wir uns jetzt irgendwie in einem Kurzballspiel verhaspeln, weil die Bayern eben sehr stark im Gegenpressing damals waren und auch heute noch sind, dass wir dann schon gucken sollen, den Ball relativ schnell und einfach hinter die letzte Linie zu legen und darauf vertrauen sollen, dass Ante sich in dem Bereich bewegt. Und das war für mich eigentlich so die Paradesituation dafür, weil es eben aus dem Getümmel heraus war, viele Spieler auf dem engen Fleck und ich habe mir dann kurz zu dem Moment einfach gedacht, das wird schon irgendwo so funktionieren. Wenn ich dran denke, dass Ante da rumlaufen muss, dann wird Ante wahrscheinlich auch dran denken, da rumzulaufen. Und ja, dass dann so gut geklappt hat, war natürlich dann perfekt in dem Moment.
Die Saison war besonders, der Pokalsieg war besonders, der 8. Platz war auch nicht so schlecht am Ende, auch wenn wir natürlich am letzten Spieltag abgerutscht sind und das sicherlich keiner mehr so richtig positive Erinnerungen hat, aber die Saison war spannend und du hast Niko Kovac schon erwähnt, besonderer Trainer für dich in deiner Laufbahn?
Ja, definitiv. Wie gesagt, fing ich dann an mit den ersten Gesprächen, die ich hatte, da ich danach eigentlich sehr, sehr schnell beschlossen hatte. Ich habe, glaube ich, direkt danach im Rückblick zu meinem Berater gesagt, du, pass auf. Selbst wenn noch irgendwas anderes jetzt an Optionen hättest, ich möchte definitiv den Weg mit dem Trainer gehen, weil mich das einfach von Anfang an überzeugt hat, seine Art und Weise. Und ich fand es einfach auch schön, wie er es mir versucht hat, schmackhaft zu machen. Es war jetzt nicht so, dass man in einem Gespräch war und er einem das, keine Ahnung, das Goldene vom Ei versprochen hat und keine Ahnung was. Er hat einfach ganz klar gesagt, ich glaube, die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, ob ich gerne arbeiten würde. War ich dann erstmal natürlich ein bisschen perplexer, habe dann gesagt, gegen Arbeit und Trainingsarbeit habe ich nichts, das kommt mir tatsächlich eher entgegen. Und dann hat er gesagt, ja, bei ihm ist das Erste, worauf ich mich einstellen kann, ich werde hart arbeiten müssen, vielleicht härter, als ich es unter anderen Trainern kenne. Und man muss auch sagen, er hat seinen Worten definitiv Taten folgen lassen, haben wir sehr schnell zu spüren bekommen. Ja, ich fand einfach den ganzen Umgang, den er mit uns Spielern gepflegt hat, zwar so zu jedem Zeitpunkt wusste ich eigentlich, wo ich bei ihm dran bin. Selbst wenn man mal nicht gespielt hat oder auch mal nicht im Kader war, es war immer so, man hatte einen offenen Austausch. Wenn ich auf ihn zugegangen und gefragt habe, was fehlt aktuell noch, dann konnte er mir auch ganz klar die Dinge nennen. Deswegen war es für mich einfach besonders. Natürlich hätte man auch gerne längerfristig mit ihm zusammengearbeitet, aber wir haben damals intern schon zu uns gesagt, dass er am Ende dann den Weg zum FC Bayern einschlagen konnte. War ja auch irgendwo ein Stück weit unser Verdienst, weil wir es einfach richtig gut gemacht haben unter ihm. Und deshalb ist man mit sehr, sehr positiven Gefühlen dann noch auseinandergegangen.
Ja, vor allen Dingen mit dem Pokal, was man ja immer mal sitzt. Wie viele Pokale hast du gewonnen in deinem Leben bis jetzt? Also ich rede jetzt nicht nur von Meisterschaften und sonst irgendwas. Wir wissen, Bayer Leverkusen, FC Ingolstadt, Mainz 05 und natürlich hier unsere Eintracht sind deine Clubs gewesen.
Man muss natürlich dazu sagen, das wird man wahrscheinlich jetzt in Leverkusen nicht so gerne, als Spieler, der bei Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, die sich schon das Wort Vizekusen patentieren lassen. Ist es mit Titeln natürlich nicht ganz so einfach gewesen.
Ja, das stimmt.
Habe ich leider in der Jugend auch schon zu spüren bekommen.
Ja, war das
bekommen.
In der Jugend auch schon so?
Ja, da haben wir ironischerweise in Frankfurt das U17-Finale gegen die Eintracht damals verloren.
Wo Alex Schur Trainer bei unserer U17
war. Ja, das darf ich mir heute auch noch anhören, wenn ich mal Alex Schur über den Weg laufe. Da war es schon so, dass wir da schon den zweiten Platz geholt haben. Und sonst, muss man sagen, jetzt im Seniorenbereich ist das tatsächlich so der größte Titel, den ich in meiner Karriere vorzuweisen. Man hat natürlich in Ingolstadt, darf man jetzt auch nicht unnötig gern, haben wir die Zweitligameisterschaft geholt.
Die ist auch was wert, da gibt's mittlerweile auch eine Schale für.
Stimmt, wir haben eine Schale in die Höhe stemmen dürfen und die Medaille, die haben wir auch immer noch zu Hause.
Das wollen wir gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren, das ist nämlich eine starke Leistung, definitiv. Bei der Eintracht selbst auch Sympathieträger. Ich erinnere mich dann an die Europa League Saison, wo du 50 Spiele gespielt hast. Ich weiß gar nicht, ob es einen Eintracht-Spieler gibt, der mehr in einer Saison gespielt hat als du. Dann hieß es noch, Adi Hütter hat gesagt, wir müssen dich in Watte packen, damit du nicht verletzt bist. Ich erinnere mich noch dann an auch, weiß nicht, war das in Zypern, das Selbstinterview? Das war ja auch etwas, wo ich sage, das ist Danny da Costa übrigens, ne? Also muss man den Leuten da draußen vielleicht auch nochmal sagen. Das Schöne an dem Podcast ist, man hat jemanden, der auch wirklich gut mit einem spricht. Das macht richtig Spaß. Das ist nicht jedem gegeben, ne? Also du bist verbal gut unterwegs. Ja?
Ja, wobei ich bis heute immer noch klarstellen muss, es war nicht so, als wäre dieses Selbstinterview von vornherein geplant gewesen. Es war einfach so eine Konstellation, dass man das Weiterkommen erreicht hat. Dann wurde ich im Nachgang eher dazu gezwungen, noch ein paar Interviewaussagen zu tätigen.
Ich weiß, war ich nicht ganz unschuldig dran.
Wollte ich noch mal so kurz hervorheben.
Ja,
ursprünglich war nämlich mein Gedanke, ich werde jetzt in die Kabine gehen und mit der Mannschaft das Weiterkommen feiern, weil man ja auch schon hören konnte, dass die Musik aufgedreht wurde und es wurde auch ordentlich rumgeschrien.
Yes. Dann, du bist dann nochmal vor die Kamera gezogen worden, genau. Zum Glück, würde ich fast sagen. Ja.
Nachdem ich dann aber schon andere Interviews gegeben hatte und dann wirklich so weit war, dass ich reingehen wollte und auch mir eigentlich mitgeteilt wurde, dass ich reingehen darf, wurde ich da dann doch tatsächlich nochmal vor die Kamera gezogen. Und es war dann eher so eine Mischung aus genervt sein, Sarkasmus und ja, einfach die Art, wie ich bin, weil ich das Ganze eingeleitet habe, mit im Grunde genommen werdet ihr mir jetzt die gleichen Fragen stellen, wie vorhin mir gestellt wurden und deshalb kann ich das auch selbst übernehmen und ja, ich glaube, den Rest, den kennt wahrscheinlich jeder mittlerweile. Ich werde heute tatsächlich noch darauf angesprochen, teilweise sogar beim Einkaufen.
Und du hast einen Preis gewonnen.
Stimmt, das kam ja auch noch dazu.
Das hatte ich, glaube, was war das? Vom Funk, glaube ich.
Nee, von Wumms. Wumms, ja, ich, genau. Die Wumms-Kugel bekommen.
Also das ist auch ein Preis.
Stimmt.
Aufstieg, Pokalsieg um die Wumms-Kugel wegen eines Interviews, was du dir mit dir selbst geführt hast. Siehst du, so schnell geht das im Fußball. Man muss gar nicht so viel arbeiten, wie Niko Kovac gesagt hat.
Man muss dazu sagen, ich hätte nie erwartet, dass das so große Wellen schlägt. Ich habe ja auch im Nachgang tatsächlich noch anständig auf die Fragen geantwortet habe und eigentlich davon ausgegangen bin, dass man das dann ganz normal ausstrahlen wird, aber ich weiß gar nicht mehr, wer es damit gemacht hatte.
Oliver Meyer vom Hessischen Rundfunk.
Er war dann wohl der Meinung, dass das andere besser ankommen wird und zack, wurde ich über Nacht zum Internetstar.
Das stimmt, so schnell geht's und natürlich in der Saison auch mit ins Halbfinale eingezogen in die Europa League. Ganz besonderer Moment in Chelsea, tränenreich, das Elfmeterschießen, das wäre nämlich dann fast, ich bin mir ziemlich sicher, ich stelle jetzt mal eine These auf, du kannst gerne widersprechen. Hätten wir da gewonnen, hätten wir auch deinen Kumpel Bernd Leno im Finale geschlagen, richtig?
Definitiv, auch das, was ich eben direkt danach gesagt hatte.
Ja.
In dem Jahr hatte man eigentlich das Gefühl, so von dem Flow, den man hatte und wie das ganze Jahr gelaufen ist, dass da schon wahrscheinlich der FC Barcelona von 2011 auf uns warten muss, um uns irgendwie zu stoppen. Nee, jetzt im Ernst. Man hatte einfach ein richtig gutes Gefühl in der Mannschaft und ich hatte einfach das Gefühl, dass jeder für jeden auf dem Platz damals alles gegeben hat. Man war eine richtige Einheit. Im Endeffekt war es, glaube ich, so, es war fast schon egal, wie man da an die Seitenlinie gestellt hätte. Man hat uns hingestellt und wir wussten, was wir zu tun haben. Wir wussten, wir können marschieren und machen und tun. Ich glaube, in Mailand war natürlich das perfekte Beispiel dafür. Aber ja, der Trainer nahm uns gesperrt und wir sind trotzdem in Mailand im San Siro, was, glaube ich, für jeden zu dem Zeitpunkt das vielleicht größte Spiel überhaupt war. Für mich war es zumindest so zu dem Zeitpunkt. Und sind in Mailand total mutig vorne angelaufen, haben total mutig mit Ball kombiniert. Und gerade in der zweiten Halbzeit noch so viele Chancen und das Spiel. Wir hätten es tatsächlich ein bisschen einfacher gestalten können, als wie wir es dann am Ende gemacht haben. Und ja, und es war dann auch so, selbst in London an der Stamford Bridge, ich glaube, da sind wir auch erst im Rückstand geraten, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, Luca hat es dann ausgeglichen. Da gibt es ja auch das Bild, wie Luca zum Schuss ansetzt und Ante feiert bereits. Und ich glaube, das spiegelt einfach wieder, was wir damals für eine Einheit waren und was wir für ein Team waren. Wir haben, wie gesagt, jeder für jeden gekämpft und jeder war wirklich über diese 120 Minuten voll und ganz davon überzeugt, dass wir es schaffen können, ins Finale einzuziehen und das dann auch zu gewinnen. Am Ende hat es dann im Elfmeterschießen leider nicht gereicht und ich glaube, Lotterie trifft es da wirklich am besten. Und es war dann schade, so auf die Art und Weise auszuscheiden. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich im Nachgang an das Spiel noch sehr, sehr lange im Stadion stand und das alles noch so ein bisschen für mich aufgesogen habe. Und weil es wirklich einfach ein besonderer Abend war, vielleicht nicht mit dem Ende, was wir uns erhofft haben. Aber trotzdem ist das ein Abend, an den ich sehr, sehr gerne zurückdenke.
Ich glaube, wir alle, es war viel Wehmut dabei, wie gesagt, tränenreich, aber mit erhobenen Hauptes sind wir damals ausgeschieden. Ich glaube, das Problem war gar nicht das Elfmeterschießen. Ne? Ich glaube, der Sepp hatte noch eine Bombenchance in der Verlängerung, wo irgendwie Luis auf der Linie da spektakulär den Ball wegkratzt. Das war, glaube ich, eher das Thema. Ne?
Ja, das war, ich glaube, tatsächlich hat man vor dem Spiel so ein bisschen, hieß es immer, ja, der FC Chelsea hat jetzt nicht so viel Lust, weil ich glaube, das Finale wäre eine Woche nach Ende der Premier League gewesen oder so und die hätten dann eigentlich früher in Urlaub gehen können und es gab ein paar Spieler, die da so ein bisschen kundgetan haben im Vorfeld. Ja, und dann war, ich weiß nicht mehr, wie es zu der Szene kam, auf jeden Fall hatte Sepp den Ball schon am Torhüter vorbeigelegt und dann kam leider noch David Lewis mit einem ganz, ganz langen Bein und hat den Ball dann leider noch geklärt. Im Nachgang war es dann noch so, das fand ich auch noch ganz schön, weil für mich David Lewis ja einer der wahrscheinlich weltbesten Innenverteidiger ist oder auch ja zu dem Zeitpunkt war und ja über lange Zeit auch einfach gewesen ist. Und nach dem Spiel, als man selber ziemlich leer war und das Ganze versucht hat, irgendwie einzuordnen und ist natürlich schwierig, hat er mich in den Arm genommen und hat mir damals dann gesagt, dass wir wirklich stolz sein können auf das, was wir geleistet haben und er sich sicher ist, dass wenn wir genauso weiterarbeiten und weiter so an uns glauben und als Team einfach so stark bleiben, dass wir bestimmt noch viele solche Abende erleben werden. Und ja, ich fand es persönlich einfach richtig groß, von so einem Spieler solche Worte nach dem Spiel zu hören, weil er muss es ja nicht machen. Und er hätte sich auch denken können, bin im Finale, mir egal, was mit der Eintracht ist und vor allen Dingen, was mit Danny da Costa ist, wahrscheinlich hat er mich vor dem Spiel noch nie gehört. Fand ich sehr, sehr schön. Mir damals auch im Anschluss an das Spiel damals ein Trikot gegeben. Das halte ich immer noch zu Hause in Ehren. Also war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend.
Bernd Leno und du, ihr seid mit beste Kumpels, ne? Ihr habt stimmt. Viel Austausch. Momentan, glaube beide ein bisschen in der Situation, eher auf der Bank als auf dem Platz zu Hause. Gebt ihr euch da gegenseitig irgendwie Kraft? Telefoniert ihr oft und darf ich da mal hören, wie da so die Gespräche laufen?
Ich glaube, den kompletten Inhalt, den darf ich besser nicht preisgeben. Okay,
gut, das lässt du dann, aber das, was man natürlich nach außen hin geben kann, das würde mich schon interessieren.
Nee, schon so, dass wir im Grunde genommen eigentlich nahezu täglich im Austausch sind. Also schreiben uns eigentlich vor jedem Spiel, nach jedem Spiel, unter der Woche. Mal sind es aufmunternde Nachrichten, aber es sind auch oft einfach mal Dinge, die vielleicht gar nicht jetzt mit unserer persönlichen Situation direkt was zu tun haben, sondern einfach uns gegenseitig ein bisschen zum Lachen bringen. Hm. So, und das war jetzt über Jahre hinweg eigentlich immer so, auch in Leverkusen war es so, wenn man, da haben wir im gleichen Haus gewohnt, also wir hätten auch genauso gut in eine Wohnung ziehen können und direkt eine WG draus machen können, sowas. Ich habe im ersten Stock gewohnt und er im zweiten, aber mehr oder weniger standen unsere Türen durchgehend offen und es war eigentlich ein einziges Hin und Her.
Aber du teilst jetzt nicht mit ihm, also PlayStation und sowas wahrscheinlich schon. Ja, die Spiele wird es wahrscheinlich geben, oder? Auch über die Entfernung hinweg?
Mittlerweile nicht mehr, weil ich mir eingestehen musste, dass ich absolut keine Chance gegen ihn habe.
Also er ist deutlich besser?
Deutlich.
Okay.
Man muss aber auch dazu sagen, er ist deutlich süchtiger als ich.
Hat er auch eine Familie?
Frau.
Aber er hat dann kein Kind, das heißt, es erklärt, du musst mit Windelwechsel Zeit verbringen, er spielt
PlayStation. Absolut richtig und das wird auch wahrscheinlich der einzige Grund dafür sein.
Genau, davon gehen wir jetzt mal aus, das stellen wir mal so hin, sonst wärst du natürlich überlegen. Aber eine Sache habe ich mir sagen lassen, die ich sehr interessant finde. Animes interessieren dich und da bist du wohl, du sprichst Japanisch, wurde mir schon gesagt. Also das heißt, du kannst mit Daichi und mit Makoto auf dem Feld Japanisch sprechen aufgrund von Animes und mit einem Schwiegerpapa, der bei Urawa Red Diamonds gespielt hat übrigens, Uwe Bein, das wissen ja die meisten, im Prinzip auch. Also kannst du Japanisch sprechen?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine komplette Unterhaltung auf Japanisch führen kann, aber hin und wieder kann ich ein Daichi auch mal Kommandos auf dem Platz auf Japanisch geben.
Wie hört sich das an? Wir sind im Podcast und die Leute wollen das hören, das ist doch klar. Also was sagst du denn Daichi, wenn er richtig einlaufen soll und nach hinten arbeiten soll? Naja, weil er wieder da vorne rumspringt irgendwo, ja?
Ich versuche es meistens darauf zu beschränken vor dem Spiel und da sagt mir, sind es ja auf Deutsch meistens so Sachen wie aufgeht.
Das heißt auf Japanisch?
Auf Japanisch heißt es Gambare.
Das siehst du, also das ist Wahnsinn, ja?
Ja, ich muss auch sagen, vielleicht ist das so der Punkt, wo man erkennen sollte, dass man vielleicht ein paar zu viele Animes gesehen hat, aber gut, es ist mittlerweile schon wie eine Leidenschaft geworden. Ich bin ganz froh, dass meine Frau mich das auch machen lässt.
Was bleibt dir auch anderes übrig? Wahrscheinlich nichts. Ja.
Aber wann hat das angefangen? Einigermaßen in Maßen. Boah, wann hat es angefangen? Es hat eigentlich angefangen schon als Kind. Also ich habe eigentlich über Mangas so ein bisschen das Lesen gelernt, über Mangas und Comics, also auch Superhelden-Comics. Als man in der Schule angefangen hat zu lesen, beziehungsweise schon gegen Ende vom Kindergarten, wurde ich von meinem Vater ein bisschen in die Richtung gedrängt, dass ich jetzt lesen lernen soll. Mhm. Ja, und dann fing man halt an mit Comics oder anderen Bildergeschichten, aber jetzt nicht allzu viel Text und es hat mich dann auch relativ schnell gefesselt, also wollte ich auch schnell lesen lernen. Und dann hat man es über die Jahre einfach immer weiter gemacht und irgendwie sich da ein bisschen reingesteigert, kann man vielleicht schon sagen. Und ja, mittlerweile schon so, ja, wie eine Leidenschaft. Und glücklicherweise haben wir in der Mannschaft auch den einen oder anderen Spieler, mit Daichi natürlich einen, der direkt an der Quelle ist, der einem dann auch immer wieder mal wieder neue Animes und Mangas empfehlen kann.
Dann machen wir weiter mit den Eagles 11. Danny da Costa, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
Boah, eigentlich ein Trikot von Bayer Leverkusen. Meine, da war Lucio hinten drauf.
Warst du auch Bayer Leverkusen-Fan früher dann? Also richtig Hardcore-Fan von Bayer 04 Leverkusen?
Ich weiß nicht, ob es generell ein Hardcore-Fan von Bayern ist. Nein, Spaß. Es war so, dass das der erste Verein war, wo ich auch im Stadion war. Mhm. Und dann habe ich ein Lucio-Trikot geschenkt bekommen. Und dadurch, dass ich auch da gespielt habe, sag ich mal, war ich ein Leverkusen-Sympathisant.
Mhm. Und habe dann natürlich auch 10 Jahre bei denen gespielt. Die haben dich auch gut ausgebildet, muss man dazu sagen. In dieser Zeit vielleicht, wir waren an der Stelle gleich weiter mit der Rubrik, aber in den 10 Jahren Bayer Leverkusen hast du zusammengearbeitet mit vielen Größen des deutschen Fußballs. Erzähl doch mal, mit wem zum Beispiel?
Oh, also gab es natürlich ein paar Gesichter, aber ich glaube so mit die prägendsten Trainer, die ich dort hatte, waren definitiv, also in der A-Jugend noch Sascha Lewandowski. Mhm. Glaube auch, dass er wirklich einen großen Anteil daran hatte, dass man dann letzten Endes Profi geworden ist. Hat mir wirklich viel nochmal mit auf den Weg gegeben.
Leider schon verstorben, muss man sagen.
Leider verstorben. Also, wir haben uns damals immer ein bisschen über seine Art amüsiert, weil er, sagen wir mal, eine sehr spezielle Art an den Tag gelegt hat. Und wenn er einem Spieler etwas eintrichtern wollte, dann auch sehr penetrant sein konnte, indem er einem einfach mal 5 Minuten durchgehend erklärt hat, was man in den letzten 30 Sekunden alles falsch gemacht hatte.
Sehr gut.
Und dann natürlich dann das Trainergespann, was mich dann letzten Endes auch zum Profi befördert hat mit Jupp Heynckes und Peter Hermann. Speziell zu Peter Hermann hatte ich damals und auch, ja, nach wie vor würde ich schon noch sagen, eine sehr, sehr spezielle Bindung. Er hat so ein bisschen, sag ich mal, die Vaterrolle bei mir übernommen. Da ging es dann auch schon so weit, dass wenn ich in der Schule vielleicht mal nicht so positiv aufgefallen bin, der Anruf dann gleich an ihn ging und ich mir dann gleich beim Training was von ihm anhören konnte.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du in der Schule irgendwie negativ aufgefallen bist.
Ich schätze dich eher als
Streber ein, um ehrlich zu sein. Ich glaube, du warst ein Streber. Also so würde ich dich einschätzen, oder? Also du warst doch nicht irgendwie der Lausbub da oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Da ich nicht weiß, ob vielleicht der ein oder andere Lehrer, den ich mal hatte, das jetzt aus irgendeinem Grund doch hören könnte, denke ich, kann ich mich jetzt nicht als Streber hier hinstellen.
Aber warst mehr dann doch der Rebell?
Ich würde gar nicht sagen Rebell, aber ich hatte eine lange mal ziemlich klare Meinung zu einigen Dingen und die war dann vielleicht nicht immer ganz konform mit dem, was der Lehrer so vorgeben wollte.
Aber so kommt man am Leben vielleicht weiter, man muss ja nicht immer einer Meinung sein mit der Obrigkeit.
Definitiv.
Ja. Bester Spieler der Welt auf deiner Position, Rechtsverteidiger.
Ja, da brauche ich gar nicht lange überlegen, das ist für mich definitiv Dani Alves. Also speziell auch in seiner Zeit beim FC Barcelona, glaube ich, gab es und für mich gibt es doch einfach keinen Rechtsverteidiger, der ansatzweise an dieses Niveau kommt, weil defensiv eine Bank gewesen. Also speziell, wenn man die ganzen Klassikos gesehen hat, die damals ja schon noch auf einem ganz, ganz hohen Niveau stattgefunden, natürlich immer noch. Wir reden von Real Madrid und FC Barcelona, natürlich ist es ganz, ganz hohes Niveau. Aber ich denke, die meisten werden verstehen, was ich meine. Defensiv immer eine Bank gewesen und Ja, und offensiv eigentlich auch eine richtige Waffe gewesen auf der rechten Seite, sei es jetzt über Flanken, über Steckbälle in die Tiefe, über sein 1 gegen 1. Und er hat für mich auch immer auf dem Platz so einen unbekümmerten Eindruck gemacht und deswegen für mich definitiv der beste Spieler auf der Position.
Dein Lieblingsreiseziel?
Gute Frage. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Könnt ihr wahrscheinlich jede schöne Insel auf der Welt nennen.
Sylt.
Vielleicht nicht. Okay. Vielleicht nicht jede.
Okay. Lieblingsessen?
Gefüllte Paprika von meiner Frau.
Ja?
Ja.
Schon immer oder erst seitdem ihr zusammen seid?
Seit wir zusammen sind.
Okay, davor?
Davor.
Burger, habe ich gehört. Das wurde ja dir gesagt, dass du ein Burger-Fan seist.
Ja,
aber
das
ich meine, wenn Sarah Paprika macht, dann ist das natürlich, es wäre auch jetzt, also in der Hinsicht bist du ein Streber, was die Frau betrifft. Das ist das zweite dicke, fette Lob hier. Das wird hoffentlich belohnt.
Ja, aber da muss man doch ganz klar sagen, jeder, der sie mal gegessen hat, der wird das wahrscheinlich direkt unterschreiben. Die sind einfach überragend. Aber ja, ich bin auch ein sehr großer Burger-Fan, das bin ich auch nach wie vor. Und gegen guten Burger kann ich natürlich auch nicht.
Aber Ernährung ist ja bei dir ein wichtiges Thema. Gummibärchen wurde mir gesagt, sei auch ja berufsbedingt, aber du bist auch ein Gummibärchen-Fan, stimmt das?
Das halte ich für ein Gerücht.
Ja? Also ich sage, ich bin auch so offen hier mit auf der kompletten Community und sage, woher ich das habe. Lars Weingärtner von Eintracht FM und Eintracht TV hat mir klipp und klar gesagt, Danny da Costa liebt Gummibärchen.
Jetzt bist du in Erklärungsnot. Ich werde dem auf jeden Fall nochmal einen Besuch abstatten, aber das kann man wahrscheinlich nicht abstreiten. Ich glaube, es war mein 26. Geburtstag, da habe ich eine Überraschungsparty bekommen und er hatte einen eigenen Süßigkeitenstand mit, ich glaube, am Ende waren es knapp 26 Kilo Gummibärchen.
Und wie viel davon hast du gegessen?
Das möchte ich jetzt vielleicht nicht tun.
Sehr gut. Okay, dein Lieblingsort hier in Frankfurt.
Die Sache ist, das, was ich eigentlich sagen möchte, muss ich überdenken, weil blöderweise könnte es ja dann sein, dass man überlaufen ist und dann ist der Ort nicht mehr so speziell. Beziehungsweise es geht um ein Restaurant und ich möchte nicht, dass das überlaufen ist.
Ja, aber du machst ja Werbung dafür. Momentan ist Corona, kann keiner hin. Also wie heißt das Restaurant?
Also im Ostend, das Restaurant heißt Jesse James. Ja, da ist eigentlich fast nichts auf der Speisekarte, was ich jetzt nicht empfehlen könnte.
Das machen wir groß, das bringen wir groß raus, Daniel. Nein, alles gut. Wir lassen das hier im kleinen Kreis unter uns. Ja. Ich sag's immer wieder, weil das die spannendste Frage ist, die Musikgruppe, in die du reinpassen würdest.
Musikgruppe würde ich sagen B2K. Ich glaube, die meisten kennen ja den Sänger Marion. Und ich würde jetzt sagen die Gruppe, weil zum einen 2000er, da hat man halt immer noch so spektakulär Hip-Hop-mäßig getanzt.
Das ist Hip-Hop, R&B, so in die Richtung.
Genau, ja. Da hat man noch so spektakulär getanzt in den Musikvideos. Und man hatte immer das klassische weiße Tanktop und dann eine richtig weite Jeans.
Das war dein Style früher?
Eigentlich nicht, aber...
So wie das Leverkusen Obladen
war. Nee, bei mir war es eigentlich immer 365 Tage im Jahr Jogginghose. Das hat sich bis heute nicht geändert.
Ja, du sitzt ja auch sehr stylisch allerdings, muss ich sagen. Es ist eine stylische Joggie.
Ja, es gibt auch Jogginghosen, dann gibt Jogginghosen mit Stil.
Das stimmt. Das ist ein Unterschied. Das kann man dir nachsagen. Hat Nike, und das ist ja unser Ausrüster, deswegen darf ich diese Form der Streber. Werbung hier machen. Ja, das gibt wieder Pluspunkte im Marketing. Nike, der Ausrüster von Eintracht Frankfurt, die weltbeste Marke, ist auch dein Sponsor, ne? Oder zumindest magst du die Marke, weil du ziehst immer was von denen an.
Ich bin ein Sympathisant der Marke.
Sehr gut. Das heißt, bitte anrufen, Danny da Costa braucht einen neuen Vertrag. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
Ich kann sogar ein Datum sagen. Mein erstes Profispiel habe ich gemacht am 16.12.2010. Also habe ich demnächst wieder Jahrestag. Und ich kann mich noch dran erinnern, weil ursprünglich sollte ich in der Woche gar nicht da sein. Da hatte nämlich unsere U18-Nationalmannschaft eine Länderspielreise nach Israel. Damals der Trainer Jupp Heynckes hat wohl mit Horst Rubisch, meinem Nationalmannschaftstrainer, schon ausgemacht, dass ich nicht mitreisen soll. Und dann hat mich Horst Rubisch am Dienstag angerufen und hat mir mitgeteilt, dass ich nicht, also wenn ich schon nicht auf der Reise bin, dann soll ich wenigstens zusehen, dass ich gefälligst auch spiele. Ich war damit 17 und habe mir gedacht, naja, so weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Und es ging immerhin gegen Atletico Madrid in der Europa League. Und dann war es so, dass ich das Abschlusstraining noch gemacht habe und im Anschluss ans Abschlusstraining durfte ich noch zur Dopingkontrolle. Die hat dann so lange gedauert, dass ich nicht mehr mit ins Mannschaftshotel bin und erst am Spieltag dann wieder zur Mannschaft gestoßen bin, beziehungsweise sollte auch vormittags noch in die Schule. Und danach war es dann so, dass ich mich lange mit Jupp Heynckes und Peter Hermann unterhalten hatte und Jupp Heynckes dann zu mir gesagt hat, wir gucken mal, wie das Spiel läuft. Wenn es gut laufen sollte, dann gucken wir mal, dass wir dich zur Halbzeit oder zur zweiten Halbzeit bringen. Das hast du definitiv verdient. Und dann war es so, dass wir in der ersten Halbzeit nicht wirklich gut gespielt hatten und Atletico ordentlich Druck gemacht hat und damals Spieler da waren, die habe ich im Grunde genommen ein halbes Jahr vorher noch während der Weltmeisterschaft bewundern können. Spieler wie Diego Forlan zum Beispiel. Und dann war Halbzeit und dann dreht sich Peter Hermanns zu mir und sagt, wie sieht's aus, willst du dich nicht mal warm machen, du kommst jetzt. Ja, ging mein Puls natürlich von 0 auf bis ins Unermessliche innerhalb von einer Sekunde. Ja, unfassbar aufgeregt. Und stand dann an der Seitenlinie mit Stefan Kießing damals, weil er mit mir eingewechselt wurde. Der hat mir dann auch nochmal gesagt, ihr behalt einen klaren Kopf, bleib ruhig, du hast dir das erarbeitet, du stehst hier jetzt nicht, weil dir irgendjemanden Gefallen tun will, sondern weil du es verdient hast. Ja, und dann weiß ich auch noch, hat's extrem geschneit, wir mussten die Bälle austauschen, haben dann mit roten Band weiterspielen müssen und es lag wahrscheinlich so 2 Zentimeter Schnee auf dem Rasen. Rückwirkend betrachtet war es wahrscheinlich das Beste, was an dem Tag passieren konnte. Meine erste Aktion ist so geendet, dass ich den Ball erstmal auf die Tribüne gejagt hat, weil ich im Zweikampf mir gedacht habe, jetzt bloß keinen sinnlosen Fehler machen und erstmal auf Nummer sicher gehen. Aber danach, die 45 Minuten vergingen eigentlich wie im Flug, so schnell alles und ich war von den ganzen Eindrücken einfach begeistert und geflasht, auch wenn es an dem Tag nicht ausverkauft war, was vielleicht ein bisschen schade war, aber dennoch war es einfach ein ganz, ganz besonderes Spiel für mich. Am Ende ging es dann auch 1-1 aus. Aber ich habe mich auch dann insgesamt gar nicht so schlecht geschlagen. Und ja, das sind so meine Erinnerungen an das Spiel damals. Und das Trikot habe ich natürlich dann auch direkt eingesteckt und behalten.
Die Trikots hast du immer die wichtigsten behalten, ne? So ein bisschen, ja, also, rausgehört. Was war Pokaltrikot 2018, Pokalsiegertrikot?
Genau, also ich habe es mir bisher immer so versucht zu halten, dass ich in jedem Verein, in dem ich spiele, das erste Trikot behalte. Deswegen habe ich aus Leverkusener Zeiten eben dieses Trikot aus der Europa League. Dann habe ich jedes Trikot aus Spielen, in denen ich getroffen habe. Dann habe ich aus meiner Ingolstadt-Zeit zum Beispiel das Aufstiegstrikot behalten, genauso wie das Trikot von meinem letzten Spiel für den FC Ingolstadt habe ich behalten. Hier in Frankfurt dann genau das gleiche Spiel, das erste Spiel, was ich gemacht habe, dann eben bei Treffern. Lustigerweise gibt es nur Frankfurt-Trikots mit Toren. Oh, unnötige Randnotiz. Und ja, dann habe ich eben das Pokaltrikot behalten. Da gibt's dann noch die Besonderheit, das habe ich vom gesamten Kader damals und auch vom Staff unterschreiben lassen. Da ist jetzt von jedem die Unterschrift raus, außer meiner. Irgendwie habe ich das total vergessen, dass ich vielleicht selber auch unterschreiben könnte.
Hängt ja, wo?
Das ist im Moment noch das Problem. Es sollte eigentlich bei uns an einen schönen Platz gehangen werden. Es ist auch schon eingerahmt, also hat einen wunderschönen Rahmen, der leider noch nicht hängt. Und aber ich denke, da werden wir noch ein schönes Plätzchen finden bei uns zu Hause.
Da drücke ich die Daumen für das neue Zuhause. Seid ihr jetzt, glaube ich, frisch eingezogen. Hessen, sesshaft jetzt komplett. Dein Idol in der Kindheit. Für Bayer Leverkusen vielleicht Rudi Völler.
Dafür bin ich einen Ticken zu jung.
Bist du zu jung tatsächlich, 93 sehe ich gerade. Ja, klar, logisch.
Aber hab er mit seinen Söhnen zusammengespielt in der Jugend.
Aber der eine ist doch Basketballer.
Ja, er hat ja 3.
2 Fußballer, 1 Basketballer, ne?
Genau. Aber er war jetzt nicht mein Idol, weil wie gesagt, dafür war ich zu jung. Aber ich glaube, so fast für jeden in meiner Generation ist so Ronaldinho das Idol schlechthin. Weil ich glaube, keiner kann an Ronaldinho denken und irgendwie was anderes empfinden als pure Freude am Fußball. Und ja, also war für mich generell auch wahrscheinlich der beste Fußballer so in seiner Hochphase. Und ja, ihm zuzusehen, das war einfach so, finde ich, was ganz Besonderes. Und das hat man auch immer bei uns in der Nachbarschaft gemerkt. Wir haben oft im Mini-WM gespielt. Oder was man sonst halt so macht, wenn man sich auf dem Bolzplatz trifft. Und wenn es dann darum ging, welcher Spieler man sein will, hat eigentlich jeder immer gesagt, ja, ich bin Ronaldinho. Natürlich war keiner von uns so gut wie er, aber man wollte sich zumindest für einen Moment mal so fühlen.
Ja, immerhin hast du es in die Bundesliga geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Lieblingssport neben Fußball, und ich hatte ja schon angekündigt, Lars Weingärtner.
Ich glaube, Lars hat ein bisschen zu viel über mich verraten.
Ja, spannende Themen. Ich lasse auch ein paar weg.
Meine Sozialversicherungsnummer ist nicht bekannt.
Doch, die kenne ich auch, aber die lassen wir hier raus. Nein, Spaß. Aber der Lieblingssport, da gibt's wohl ein Talent, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst.
Tennis?
Ja, das ist mir auch nicht bekannt gewesen, bis wir es dann mal ausprobiert haben. Aber irgendwie war es so, man hat mir einen Tennisschläger in die Hand gedrückt und ich wusste zumindest mal so grob damit umzugehen. Und ja, Lars, der ja selber auch viel Tennis spielt und auch meine Frau, die früher mal Tennis gespielt hat, haben dann beide sofort gesagt, dass man erkennen kann, dass ich ein Talent dafür habe. Wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr dafür reichen, um irgendwann doch nochmal Wimbledon zu gewinnen. Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es reicht zumindest, um freizeitmäßig ja ein bisschen zu spielen, ein paar Ballwechsel zu spielen. Und Ich finde die Sportart einfach cool.
Also ist wirklich dein Lieblingssport mittlerweile neben Fußball?
Ja.
Sehr cool. Also weißt du auch, was dann... Ich
fast schon lieber Fußball, was?
Okay. Nein, Quatsch. Also ja, du isst ja lieber Gummibärchen in der Freizeit, haben wir auch gelernt. Aber wenn es dann Sport sein muss, dann Tennis. Einigen genau. Wir uns darauf. Okay. Berufswunsch als Kind?
Klingt jetzt vielleicht total blöd, aber dadurch, dass ich relativ früh das Fußballspielen angefangen habe und auch sehr früh mal in einem Stadion war es schon so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte auch gerne mal in einem vollen Fußballstadion spielen. Also
hat funktioniert. Kann ich
denke ich, kann ich meinem Kindergarten ich sagen, haben wir geschafft.
Haben wir geschafft, sehr schön. Mit wem im Team, das ist die letzte Frage, verstehst du dich am besten?
Muss ich mich auf einen begrenzen?
Nö.
Okay, damit keinem. Nein, Spaß.
Sehr gut, herzlich willkommen bei Eintracht Frankfurt.
Naja, also ich würde sagen, so am besten verstehe ich mich schon mit dem Ragnar und auch mit dem GB. Also Erik würde ich auch noch dazu zählen, aber es sind jetzt, sag ich mal, so die drei, mit denen ich mich am besten verstehe. Mit dem GB ist ja auch ganz praktisch, weil er jetzt auch Vater geworden ist. Ein Kind ist ein bisschen älter als unser Kind. Und ja, da trifft man sich dann auch gerne mal privat, damit die beiden Kinder ans Spielen kommen. Ragnar, den habe ich eigentlich von Tag 1 hier ein bisschen versucht, unter meine Fittiche zu nehmen. Und dadurch, dass er ein noch größerer Anime-Fan ist als ich, habt ihr gleich von Anfang an eine Gemeinsamkeit. Man trifft sich gern privat. Meistens ist es eigentlich so, dass wir zum Essen einladen, die beiden Schnorrer. Ja, das sind jetzt, wenn also ich mich festlegen müsste, sind das so die, mit denen ich mich am besten
gefüllte
verstehe.
Gefüllte Paprikas und gefüllte Windeln in der Familie da Costa. So, und ach, gut, ich glaube, Ragnar ist noch kein Daddy, ne?
So nicht, dass ich wüsste, okay. Außer er hat mir noch was zu erzählen.
Gut, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, auch, dass du sehr gut unterwegs bist, was die deutsche Sprache betrifft. Also ich glaube, kaum einer hat so gute Fähigkeiten, sich auszudrücken wie du bei uns im Team. Das muss ich wirklich sagen. Es ist mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Du sagtest, dein Vater bzw. deine Eltern haben darauf Wert gelegt in der Schule, dass du früh das lernst. Und das war dann auch so dein Steckenpferd in der Schulzeit, also Deutsch?
Tatsächlich nicht.
Eher Mathe, oder wie? Und trotzdem?
Also wenn ich mich jetzt in der Schule als Typ beschreiben müsste, würde ich sagen, ich war eher der naturwissenschaftliche Typ.
Ja.
Natürlich auch sportlich jetzt nicht so verkehrt gewesen, aber es war schon so, dass mir die Naturwissenschaften, Chemie mal außen vor, besser lagen als Sprachen.
Das ist faszinierend, weil jetzt weiß ich ja auch, dass du eher an eine Karriere nach der Karriere denkst, als Finanzbuchhalter. Der dann im Deutschen sehr gut bewandert ist und naturwissenschaftlich, du bist ja ein Multitalent. Und du willst mir sagen, dass du kein Streber warst früher. Wer will denn Finanzbuchhalter werden?
Um ja, ich hatte in der Schule, also das muss ich jetzt erstmal klarstellen, ich hatte eine ziemlich gute Kombination. Ich war ziemlich gut in der Schule, mir sind Dinge recht einfach gefallen. Dann kam dazu, dass ich extrem faul war, weil Schule betroffen hat, davon gelebt habe, dass ich Dinge aber relativ zügig verstanden habe. Deswegen bin ich auch so durch die Schule gekommen, ohne
meine... Abischnitt?
2,6? 2,6.
Ja, ohne zu lernen ist es top.
Ja, und teilweise ohne zu wissen, dass die Klausuren stattfinden. Das war, ja. Da waren meine Lehrer auch nicht so begeistert. Es gab mal ein Problem, da hatte ich eine Mathe-Klausur, das war die letzte vorm Abitur. Und mir hat irgendwie niemand mitgeteilt, dass die an dem besagten Tag stattfindet. Und dann war ich zu Hause, hab noch geschlafen, bis mich dann jemand aus meinem Mathe-Leistungskurs anrief und mich gefragt hat, wo ich denn wäre, weil in 5 Minuten die Klausur anfängt. Da habe ich mir gesagt, du, ich lieg noch zu Hause im Bett. Ich habe gedacht, die erste Stunde wäre frei, weil es dort Stundenplan so gewesen wäre. Dann eben an dem Tag nur die Klausur stattgefunden hat, das wusste ich eben nicht. Bin dann natürlich Hals über Kopf zur Schule gestürmt, weil vorbildlicher Schüler, wie ich war, kam ich eine halbe Stunde zu spät. Dann hat mich meine Lehrerin erstmal zusammengefaltet, was mir denn einfallen würde und dass ich gefälligst das ernst nehmen soll. Dann habe ich ihr gesagt, ist alles kein Problem, ich schreibe das jetzt trotzdem. Und sie gesagt, ja, aber die anderen haben ja schon eine halbe Stunde Zeit gehabt. Und ich gesagt, ist kein Problem, ich krieg das noch hin. Hab dann, wir hatten, glaube ich, insgesamt, ich glaube, 3 Stunden waren es, hatten wir Zeit. Hab dann natürlich noch geschrieben, hab nach 2 Stunden wieder abgegeben und hab gesagt, ich bin durch. Sie hat mich dann angeguckt und gesagt, das ist halt mein Problem, wenn ich meine, das einfach so wegschmeißen zu müssen. So, weil sie hat gesagt, ich habe schon einen guten Verstand für Mathe, aber es kann halt nicht sein, dass ich jetzt schon wieder fertig bin. Dann habe ich gesagt, ja doch, ich musste mich ja beeilen. Ende vom Lied war, ich hatte, glaube ich, schon 14 Punkte. Also war jetzt nicht so schlecht.
Ich weiß gar nicht, ob ich das sympathisch macht, ehrlich gesagt. Aber also meine, ich finde es interessant auf jeden Fall.
Also meine Lehrerin Respekt. Fand es extrem unsympathisch.
Ja?
Leider.
Und die Mitschüler?
Die fand es lustig.
Das hat schon was, hat Style auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich auch immer für meine Mitschüler eingesetzt. Also ich habe jeden abschreiben lassen, der abschreiben wollte.
Also du warst doch ein Streber, also erzähl mir doch nichts von wegen, das ist Wahnsinn. Und dann jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal.
Ich war freundlich.
Du bist jetzt 28, wie lange willst du spielen? Bis 37, 38 in Makoto oder hast du noch 10 Jahre vor dir?
Naja, also so lang wird es nicht. Also ich habe jetzt kein festes Alter, bei dem ich sage, bei dem ich aufhöre, aber dadurch, dass ich jetzt schon die eine oder andere schwere Verletzung in meiner Laufbahn hatte, ist es schon mein Wunsch, dass ich selbstbestimmt aufhöre und auch so aufhöre, dass ich dann im Nachgang an meiner Karriere mich auch ohne künstliche Gelenke noch schmerzfrei bewegen kann. Wenn es dann in 4 Jahren soweit ist, dann ist es in 4 Jahren soweit. Wenn es erst in 6 Jahren so ist, dann vielleicht erst in 6 Jahren, aber so ein klares Alter habe ich da halt noch nicht.
Und dann, wenn ich dann irgendwie in 6, 7, 8 Jahren meine Rechnung freigeben muss hier bei Eintracht Frankfurt, dann schicke ich meine Rechnung an danielacosta@buchhaltung.de.
Ja, es ist zumindest so, dass ich jetzt selber relativ frühzeitig für mich gesagt habe, nach der Karriere sowas wie ein Trainerjob oder Sportdirektorenjob, das wäre jetzt nichts mehr für mich, wo man dann wieder so an vorderster Front ist und eigentlich dann auch nur unterwegs ist. Ich denke, das habe ich dann jetzt in den letzten Jahren und auch in den Jahren, die noch kommen, wirklich lang genug gemacht. Aber so ganz vom Fußball lösen, denke ich, ist dann auch irgendwo schwierig. Und finde ich, wäre das tatsächlich so die beste Möglichkeit, so Dinge, die ich eben kann, die mich interessieren, zu kombinieren. Deswegen, wenn es dann am Ende der Karriere wirklich ein Job in irgendeinem Fußballverein im Büro wird und man sich um die Buchhaltung kümmert, dann denke ich, habe ich nicht ganz so viel verkehrt gemacht.
Ich fände es super und total toll, wenn das hier wäre, denn jemand, der den Pokal gewonnen hat und dann später in der Buchhaltung sitzt, das ist eine Geschichte, die gibt es dann wirklich nur bei Eintracht Frankfurt und würde uns natürlich sehr freuen. Danny, vielen lieben Dank für die offenen Worte, für den tollen Podcast, für die tollen Antworten, wie immer, es sind Selbstläufer mit dir. Wünsche mir immer solche Gesprächspartner und liebe Fans, bitte abonniert uns überall, wo es den Eintracht-Podcast Eintracht vor Main gibt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank.